Ja, ihr Lieben, wir sind heute dabei, den ersten Schritt zu machen auf das Bibelprojekt hin. Denn nächste Woche ist noch die jährliche Konferenz und hier steht zwar in dem Heft, das ihr ja teilweise schon bekommen habt, am 11. Mai geht's los. Das ist auch richtig. Nur am nächsten Sonntag wird der Superintendent nicht über das Bibelprojekt und die Einführung dazu predigen. Deshalb tue ich das heute Morgen. Genau. Also an dieser Stelle, alle, die noch kein Heft haben, ihr könnt die im Eingangsbereich mitnehmen und euch nachher auch einer Gruppe zuordnen lassen oder das selber vornehmen. Hinweisen will ich ganz besonders noch darauf hin, dass ich jetzt nur so einen kleinen Einstieg geben werde in das Geschichtliche und den Rahmen, denn die Kleingruppenleiter, die haben schon eine ganz tolle Schulung von unserem Pastor Frank erlebt und diese Schulung war so gut, dass wir beschlossen haben, die nochmal aufzunehmen und die wird jetzt auch auf unserer Webseite sein. Also das heißt, ihr könnt noch tiefer bohren, noch mehr Informationen darüber bekommen und das ist ganz sinnvoll, es jetzt auch schon zu wissen. Dann habt ihr noch eine Woche Zeit, einfach mal so rauf zu klicken und euch mit ein bisschen Zeit noch tiefer da einzubuddeln. Das ist, finde ich, immer sehr hilfreich. Ja, bei den Korintherbriefen, wir lesen ja den ersten und den zweiten Korintherbrief, da geht es um den Ort der damalig zweitgrößten griechischen Stadt. 146 vor Christus ist von den Römern diese Stadt niedergemacht worden und zerstört worden und dann wieder unter Julius Caesar aufgebaut worden und dafür sind sie ihm auch sehr dankbar gewesen, glaube ich. Und so gab es da halt in dieser Stadt also viel Erinnerung auch an Julius Caesar. Und er hat sie aufgebaut zur Hauptstadt und zum Verwaltungssitz der Provinz Achaia. Und ja, es war eine Stadt mit großem, starken Einfluss, sowohl politischem Einfluss, auch so auch wirtschaftlichem Einfluss. Denn da gab es zwei Häfen, die direkt angrenzten. Also es war eine Handelsstrecke unbedingt und Wohlstand kam natürlich durch Handel mit rein und es war also durchaus ein Schmelztiegel von allen möglichen Leuten, die sich da angesiedelt hatten. Es gab da sowohl Sklaven, auch freigelassene Sklaven schon, die sich da niedergelassen hatten. Die ganze Stadt hat also über die ersten Jahre der Wiederansiedlung halt eher einfache Menschen gehabt, die sich dort niedergelassen hat und sich im Laufe der Zeit dann aber doch nach oben entwickelt. Und sie war auch ein Schmelztiegel von vielen Strömungen, gedanklichen Strömungen, wie das bei den Griechen sowieso der Fall war, dass sie verschiedene Götter geehrt haben und geistig und religiös einfach ja, sehr unterschiedlich unterwegs waren. Da gab es zum Beispiel auch diesen Kaiserkult, der ja sowieso auch war, also somit mit Caesar, dass der Kaiser denn gottgleich verehrt wurde und man das auch bloß nichts gegen den Kaiser sagen dürfte. Da gab es den Tempel der Aphrodite zum Beispiel, Göttin der Liebe und mit all dem auch viele Einflüsse, die damals so reingekommen sind, durch Tempelprostitution. Es gab damals überhaupt eine sehr, in Korinth, also sehr starke Unzucht. Es ist bekannt, dass die Unmoral sich überall auch ausgebreitet hatte, auch in Sprüchen und so weiter. Es wurde sogar ein Wort kreiert, Korinthianisieren. Ja, dafür stand, dass man also ausschweifend lebte. Das alles geht mit Korinth einher. Der Apollo-Tempel war da, Apollos war ja der Gott für Weissagung, für die Künste und auch der Gott des Lichts damals verehrt. Dann gab es viele andere Tempel noch, auch unter anderem den Tempel, der so für die ganzen mystischen Dinge stand, wo Demeter und Chore verehrt wurden und auch Asklepion, der Gott der Heilung, dem Heilungsmächte zugesprochen wurden. Also das ist dieser ganze griechische Ballast sozusagen, der auch auf dieser Stadt liegt. Und ihr könnt hier auch in dem Heft noch mehr davon nachlesen oder das bei Frank im Detail noch mehr sehen. Aber gerade in diese Stadt, die so geprägt war und so, wo die Leute so gelebt haben, da bricht das Evangelium hinein. Die Stadt, die eigentlich so eingenommen ist von ganz anderen Strömungen, da kommt das Evangelium hinein. Ungefähr 51, 52 ist Paulus dort und er evangelisiert. Er ist von Gott sehr ermutigt worden und es hieß, ich habe in dieser Stadt ein großes Volk, so hat er in einer Vision gesehen oder in einem Traum. Und ja, er findet dort Aquila und Priscilla, andere Christen, die einfach schon dieses Ehepaar, das da schon gearbeitet hat, das auch schon aus Rom geflohen ist oder ausgewiesen wurde und sich in Korinth niedergelassen hat und einfach von Jesus weitererzählt hat. Und es geschieht richtig viel. Es bekehren sich viele Menschen in Korinth. Oft ist es ja so da, wo Leute nach Dingen suchen, wo sie religiös angehaucht sind, dass sie irgendwas suchen. Und wenn dann das Evangelium da hineinkommt, dann kann das wirklich sich entfalten in geistlicher Kraft. Und wir lesen auch in Korinth, dass viele Gaben da waren. Also dass die ganze Palette, haben wir gerade gelesen, die ganze Palette von geistlichen Gaben da war, der Heilige Geist also sozusagen Menschen bewegt hat, erfüllt hat, wirklich Veränderung passiert ist. Wir lesen von dem Erastus, dem Statthalter, der zum Glauben kommt. Das ist also doch bis in die politischen Dinge hineingegangen. Crispus und Sosthenes, Synagogenvorsteher, also Leute, die durchaus was zu sagen hatten, die auch geistlich fundiert waren, also in der Schrift sich auskannten. Es waren viele freigelassene Sklaven, die dazu kamen. Und das ist jetzt eine Gemeinde, die gar nicht so homogen ist, sondern da kommen Leute aus ganz verschiedenen Hintergründen zusammen. Und dann gab es Leute wie die Phöbe und den Gaius, die öffneten ihre Häuser für die Gemeinde und da hat man sich auch in den Häusern getroffen, in Kleingruppen, Großgruppen, weiß ich, wahrscheinlich hatten sie dann doch auch manche, jedenfalls ein paar größere Häuser. Jedenfalls ist Paulus anderthalb Jahre dort gewesen und wenn die Apostel aufgetreten sind, sind viele Dinge geschehen, für anderthalb Jahre Paulus vor Ort. Das ist doch fantastisch, was da alles in Bewegung gekommen ist. Und dann zieht er danach weiter, dann zieht er nach Ephesus und da bleibt er auch 2 Jahre in Ephesus. Und von dort aus schreibt er also diese Briefe an die Korinther. Wir haben hier 2 Briefe an die Korinther, insgesamt gab es aber wohl 4. Das lesen wir auch aus den Briefen selber, wo er dann schreibt, dass er dann schon vorher auch mal ihn geschrieben hat zu dem ganzen Thema Unzucht und so weiter, dass das in der Gemeinde einfach überhaupt gar nicht geht und nicht angesagt ist. Und dann haben wir den 2. sozusagen, der unser 1. ist. Dann gibt es noch so einen Tränenbrief dazwischen. Ihr könnt das alles im Detail wirklich von Frank super nochmal nachhören. Ja? Ein Tränenbrief und dann der 4. ist unser 2. sozusagen. Also dass man so ein bisschen einordnen kann. Und die Briefe wurden dann zwischen 54, 53, 54 bis 56 geschrieben. So viel vielleicht zu den einführenden Worten dazu. Eigentlich geht es ihm darum, dass in einem Brief, also schreibt man ja keine systematische Theologie, sondern es geht ihm darum, dass er bestimmte Fragen, konkrete Fragen aufnimmt und dazu Antworten gibt und auch manche Sachen anstößt, die er sieht oder die ihm berichtet werden. Dass er also thematisch an Sachen rangeht. Und so sind diese Korintherbriefe voll mit einigen Themen, das habe ich schon angesprochen, sexuelle Unreinheit und Tempelprostitution. Da gab es sogar jemand, der mit der Frau seines Vaters zusammengelebt hat. Das ist einfach, also jetzt nicht in der Familie, sondern in einer ehelichen Gemeinschaft. Und das kann nicht sein, sagt Paulus. Sowas hört man nicht mal von den Heiden, was man aus eurer Gemeinde hört. Da gab es durchaus Gemeindeglieder, die sich verklagt haben vor dem Gericht, die haben einfach sich nicht einigen können auf Dinge, die sind dann vors Gericht gezogen, haben sich verklagt. Und er sagt, das geht nicht. Wie könnt ihr so miteinander umgehen? Da war Egoismus zum Beispiel beim Abendmahl da, dass Leute ja richtig gefeiert haben. Also da gab es nicht einfach so ein kleines Gläschen und eine Oblate, sondern da war ein richtiges Mahl zusammen. Und die einen, die haben sich richtig vollgefressen schon und mit Wein natürlich auch in Stimmung getrunken und andere hatten nichts. Und das haben sie ganz gut so damit leben können. Naja, das ist halt so. Das kann doch nicht Gemeinde sein, sagt der Paulus. Er geht da rein. Werden wir alles später lesen. Da war Machtmissbrauch und Manipulation, dass Leute reingezogen sind, weil sie eine Stellung vielleicht in anderen Gemeinden hatten und dass sie widerrufen haben, was der Paulus gesagt hat. Er gesagt hat, ja, die Gnade ist gut, aber ihr müsst doch trotzdem Gesetze halten. Ihr müsst doch jüdisch werden. Und Paulus wehrt sich dagegen. Er sagt, hey, nicht so. Es war falscher Umgang mit den Geistesgaben, dass Leute diese Gaben, die sie vom Heiligen Geist hatten, genommen haben und benutzt haben, um sich selber aufzubauen, um die Gemeinde halt nicht zu bauen, sondern um das auszuüben, also sich sozusagen in die Mitte zu stellen. Das geht nicht. Es gab sogar einige, die haben die Auferstehung geleugnet. Stellt euch vor. Ja, ihr lebt in der Gemeinde, ihr erlebt so viele Wunder. Menschen kommen zum Glauben, da gibt es Leute, die sagen, die Auferstehung gibt es doch gar nicht. Also ehrlich, wenn wir das so alles hören, so diese Sachen, dann haben wir Probleme. Also ich finde, das sind wirklich, ist eine ganze Spannbreite. Ja, Probleme liegen oft gar nicht so offen da, sondern sie schwelen manchmal so wie eine kleine Brandherde. Und Paulus spricht da hinein und sagt, es geht nicht so, lebt heilig. Und ich glaube, das ist die Aufforderung des Korintherbriefs, ist lebt heilig, ihr seid ausgesondert. Ja, denkt an das, wozu ihr berufen seid. Ihr seid berufen zur Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes. Und er erinnert sich gerade im Anfang, in den ersten Versen daran, wie viel Gnade ist eigentlich bei euch geschehen? Ihr habt alle Gaben da. Ja, der Heilige Geist ist am Wirken, Gnade ist sichtbar. Ihr kennt das Wort Gottes. Ihr wisst doch, was da drin steht. Ihr seid doch gegründet, sagt er. Und er führt sie sozusagen zurück und er sagt, dazu seid ihr berufen, Jesus Christus nachzufolgen. Und nicht, dass ihr diese ganzen Probleme hochkommen lasst, euch Parteiungen und Spaltungen bringt. Und er sagt dann, er ermahnt sie, dann geht es schon auch los im ersten Kapitel gleich. Ab dem 10. Vers geht es dann los und da sagt er, ich ermahne euch, seid einmütig. Lasst keine Spaltung zu. Lasst keine Spaltung zu. Ich denke, manchmal ist es gut, wenn man so einen Vergleich hat oder irgendwie sich was vor Augen führt. Stefan, kannst du mir mal helfen hier? Ich bräuchte noch jemanden, der ein bisschen sich mit so einem Ding auskennt. Ich habe den Joel irgendwie gesucht, aber er ist heute leider nicht da. Wer hat denn schon mal Holz gehackt? Jawohl. Also, ist jemand, der freiwillig wäre, der hier gerne mal sein Können demonstrieren möchte? Manuel, komm. Jawohl. Es geht um Spaltung hier, ja? Na dann. Ja genau, wenn du dich hier hinstellst, dann kannst du mal am besten nach hinten, ne? Dann. Ja, ich hoffe, dass es nicht so weit fliegt, also hütet euch, ja? Ja, mach mal, hau mal drauf richtig hier. Jawohl. Es war relativ wenig Spaltung hier. Hier ist so ein bisschen was abgekommen, aber so richtig. Wer der Spaltung? Probier weiter. Ich bin gespannt, wie lange es dauert. Okay. Nicht wirklich. Gibt es vielleicht noch einen anderen Weg, wie man es spalten könnte? Ah, da kommen wir ja dahin. Jawohl. Ich stelle das mal so hin. Ich glaube so, sonst fliegt es in die andere Richtung. Ja, der war schon ganz gut. Jawohl. Na, jetzt aber los. Okay. Ja, es ist gutes Holz. Ne? Es ist auch ein Astloch dabei. Willst du nochmal? Oder? Wir können es ja nachher draußen weiter spalten. Aber lass es ruhig hier stehen. Ich danke dir. Jetzt haben wir hier so ein bisschen Sauerei gemacht. Manchmal ist es ja so, dass man durch irgendwelche Beispiele Sachen hängen bleiben, ne? Wie der Pastor, der die Bühne abgefackelt hat, als es zum Thema geht, dass man aufpassen muss, ne? Mit Sexualität umzugehen, ne? Wenn man zu früh zusammen ist. Und die ganze Bühne brannte und das hat niemals jemand wieder vergessen. Also heute geht es um Spaltung unter anderem. Zwei gute Dinge, wie man spalten kann, ist, du musst einen Punkt finden, an dem du ansetzen kannst. Wenn du einfach von der falschen Seite drauf haust, dann geht's nicht. Und das heißt, Paulus sagt, hey, steht doch zusammen, bietet doch gar nicht die richtige Seite oder die schwachen Seiten an. Er sagt, steht doch zusammen, haltet zusammen. Wenn du nämlich die schwache Stelle findest, wo es schon so ein kleiner Riss ist und dann da reingehst, dann musst du nur ein paar Mal draufhauen und noch ein paar Mal mehr und steht da, Schlag, der splittet das auf jeden Fall. Ja, wenn du in die Schwächen hineingehst und da immer weitermachst. Und wisst ihr was? Wenn Reich Gottes einbricht, hier wie in Korinth, dann bricht einfach Reich Gottes in das Reich der Finsternis ein. Aber genauso will das Reich der Finsternis immer wieder in Gottes Reich einbrechen. Und ja, durch die Spaltung, gezielte Spaltung, gelingt es manchmal auch. Und wir sollen aufmerksam sein, wachsam sein, dass wir es nicht zulassen. Ja, wir sollen damit ruhig rechnen, dass so eine Sachen kommen werden, aber es ist ganz entscheidend, wie wir darauf reagieren, auf diese anstehende oder anfallende Spaltung. Da gibt es zum Beispiel theologische Differenzen. Ja, wenn wir sagen, ja, der eine sieht das so und der andere sieht das so, können wir weitermachen, können wir immer schön da reingehen. Zum Beispiel Thema Taufe, ne? Eine ganz tolle Sache. Ja, der eine sagt, wir müssen Kinder taufen, der andere sagt, nee, die müssen ganz unter Wasser, es müssen Erwachsene sein. Der andere sagt, ne, das Wasser hilft dir auch nicht. Und dann geht's los und los und los. Und je öfter du da reinhaust in diese Spalte, desto mehr hast du die, die wissen, wie es richtig geht und die, die wissen, wie es richtig geht. Ne? Und dann wissen beide, wie es richtig geht und irgendwann sagen sie, nee, da machen wir unser eigenes Ding. Aber dazu ist Gemeinde nicht da. Oder da gibt es die Empfindlichkeit. Das ist übrigens eine Sache, die viel, viel subtiler ist als eine theologische Diskussion oder sowas. Diese Empfindlichkeiten, die man so hat, ja, da hat man eine Meinung, die einem wirklich auch wichtig ist und die äußert man und der andere geht gar nicht darauf ein, der hat eine andere Meinung. Und auf einmal zählt meine Meinung nicht mehr, also zähle ich nicht mehr, weil ich bin ein bisschen empfindlich, wenn es um meine Meinung geht. Noch wichtig. Meine Meinung ist doch wichtig. Und das, was der andere eigentlich tut, ist, er nimmt nicht deine Meinung an. Und deshalb sagst du, er lehnt meine Meinung ab, er lehnt mich ab. Und das ist falsch. Das ist einfach mal schlicht falsch. Er hat einfach eine andere Meinung. Manchmal ist es gar nicht so leicht, eine andere Meinung stehen zu lassen. Aber man kann das tun, man kann das auch üben. Und dann lehnt er mich nicht ab, sondern lehnt er meine Meinung ab. Nächstes Mal haben wir vielleicht eine gleiche Meinung in einer anderen Sache. Ja, es ist doch nicht wirklich so schlimm, oder? Also, das heißt nicht, wenn meine Meinung jetzt nicht gefragt ist in irgendeiner Sache, dass ich unwichtig bin. Nein, das ist ein falscher Schluss. Aber der ist halt emotional und emotionale Sachen gehen viel tiefer. Ja, und den schleppen wir dann mit und versuchen ihn zu behalten. Und dann geht es auch ganz viel um Antipathie und Sympathie. Das sind auch wieder subtile Sachen. Aber wenn man sich die Sachen vor Augen führt und sagt, hey, darum geht es doch gar nicht, dass mir jeder bester Freund sein muss. Es geht nicht darum, dass wir Parteien haben müssen oder Zugehörigkeiten, in denen ich dann ganz besonders sicher bin, sondern es geht einfach darum, dass es nicht einen besseren und schlechter nur gibt. Ja, wir müssen gar nicht Sachen nur immer beurteilen. Was gewinnen wir eigentlich dadurch, dass wir Recht haben? Es ist manchmal schön, Recht zu haben. Ne? Das baut so das Ego so auf. Ne? Also ich weiß es, ich habe Recht. Aber ehrlich, was gewinnst du dadurch? Wenn du jetzt nicht Recht hattest, na und? Wäre das so schlimm? Ich glaube, in den meisten Fällen, natürlich gibt es einige, da ist wichtig, dass die Sachen richtig sind. Und wenn du sie falsch machst, dann hast du einen großen Schaden. Aber nicht alle Sachen sind so. Oftmals geht es wirklich um irgendwelche Vorlieben. Und Paulus sagt, lass das nicht zu. Ich lasse das nicht zu, dass es Spaltung gibt. Ich will euch aufmerksam darauf machen. Es geht nicht um Paulus. Es geht auch nicht um Apollos, der übrigens in der Schrift als ein ganz hervorragender Lehrer geschätzt wurde, der ganz viel Hintergrund wusste aus dem Jüdischen heraus. Und dafür haben ihn die Leute geschätzt und er konnte Leute überzeugen. Also in den Synagogen, der hat ihnen das alles so klargelegt, dass die nichts mehr zu sagen wussten. Das war ein cleverer Kopf. Und Leute sagen ja, ich bin eher so von der intellektuellen Ebene. Apollos, das ist so meins. Und der Rest ist... Und andere sagen, nee, Petrus. Hey, Petrus, der ist von Jesus direkt, der Papst, der ist von Jesus eingesetzt worden, ne? Die Gemeinde zu leiten und so weiter. Er sagt, zum Glück hat mich niemand getauft. Ach doch, habe ich schon. Ah, ja, vergessen. Ja, ein paar. Aber nicht, dass ihr sagt, ihr hättet... Wärt von mir getauft worden oder vielleicht sogar auf meinen Namen getauft worden. Hört mal auf zu spinnen. Zieht doch nicht alle in jede Richtung. Und dann sagt er noch, und da gibt es noch einige, das sind die Besonderen, die sagen ja, ich gehöre zu Christus. Ach, ehrlich? So nach dem Motto, macht ihr es alle so, wie ihr es wollt, ich mache es so, wie der Herr es will. Ja, schlimm, oder? Ja. Wenn es ehrlich gemeint ist, passt es vielleicht, aber ganz ehrlich, das ist manchmal doch auch so vorgeschoben, ne? Da wird der Name Jesus vorgeschoben. Und Paulus sagt, ey, das geht nicht. Ja, ihr könnt nicht so weitermachen. Lasst keine Spaltung zu, geht dagegen an. Und jetzt macht er eine Sache, die wir nicht so gerne machen. Wir sagen ja gerne so, also ich habe gehört, Pastor, ich habe gehört, dass es einige gibt in der Gemeinde, die haben da was gegen die Predigten und die haben was gegen das und das. Nee, Paulus sagt, also ich habe gehört von der Chloe und den Leuten, die von ihr gekommen sind, also er nennt Ross und Reiter, er sagt, hey, darum geht's, ja. Wir wollen uns nicht verstecken hier, wir wollen das mal auf den Tisch bringen, die Sache, und wir möchten gerne, dass diese Spaltung ausgeräumt wird. Und also muss nicht eben irgendjemand gehen oder so, sondern es ist einfach wichtig, dass wir damit umgehen, mit diesen Sachen, mit diesen Verschiedenheiten. Und da gibt es zwei wichtige Punkte. Der eine ist, hab dieselbe Gesinnung und der andere ist, hab die gleiche Überzeugung. Und bei der Gesinnung geht es halt genau um diese Haltung dazu, um diese manchmal rechthaberische Haltung, die gar nichts bringt. Da geht es vielleicht auch darum, dass man Leute auch mal mitmachen lässt, dass man vielleicht auch lernt, den anderen Mitarbeiter zu schätzen, der es vielleicht anders macht. Da geht es darum, auch Leuten Raum zu geben und nicht die Sachen nur einzuengen. Seid um Einheit bemüht, sagt er. Das ist eine Haltung. Ja? Ich will eine Haltung der Einheit haben. Ich möchte Sachen zusammenführen. Und wenn zwei sich streiten, dann freut sich nicht der Dritte, sondern dann ist der Dritte sozusagen das Gel, das dazwischen sein kann. Ja, das Leute zusammenbringt. Sucht die Einheit. Kämpft dafür, für die Einheit. Sucht gute Kompromisse. Wenn ich Kompromisse sage, dann durchzuckt es einen. Also Kompromisse geht eigentlich normalerweise ja, das Wort, das davor ist, ist ein fauler Kompromiss. Ne? Ja, und faule Kompromisse sind Mist, weil sie nicht wirklich vorangehen. Faule Kompromisse sind, wenn jemand sagt, so ist es jetzt, so, ihr beiden macht das. Das ist ein fauler Kompromiss vielleicht. Aber ein guter Kompromiss ist eine ganz wichtige Sache. Da, wo Menschen zusammenleben, wird es nie immer nur in eine Richtung gehen, sondern beide müssen einfach zusammenarbeiten. Wie in einer Ehe. Ich meine, Ehe ist ein Kompromiss, oder? Naja, nicht wirklich, aber ganz oft. Und er ist sogar ein freiwilliger Kompromiss. Ja? Also keiner hat dich gezwungen. Also jedenfalls nicht in unserem Breitengraden, dass du jemanden heiraten müsstest oder sowas. Ne? Aber du hast dich darauf eingelassen und jetzt musst du damit sehen, wie du fertig wirst. Ne? Und jetzt... Das klingt ein bisschen negativ, so meine ich es gar nicht. Nein, es ist einfach so, du machst einen Kompromiss und der tut euch beiden ja gut, wenn er denn ein guter Kompromiss ist. Ja? Er hilft euch ja, was Starkes zu bauen miteinander. Und wie kann man gute Kompromisse finden? Einfach indem man gut zuhört. Indem man dem anderen zuhört und merkt, was er wirklich meint. Und nochmal nachfragt und sagt, hey, verstehe ich das richtig, das und das? Und dann finde ich was uns beiden dient, wo wir wirklich in Einheit sagen können, das wollen wir. Und daran bauen wir und da gehen wir miteinander durch. Und dann ist das eine Sache, die tragfähig ist. Ja, das ist das, was Paulus sagt, Wert der Spaltung. Findet Dinge, die euch zusammenbringen. Und am Ende des ersten Teils, des ersten Kapitels, da sagt er nochmal, ich fokussiere nochmal auf das, was wirklich wichtig ist. Und das ist der Auftrag, den wir haben. Der Auftrag bringt es zusammen. Jesus nachzufolgen, andere dazu zu bringen, ist auch zu tun. Gottes Reich zu bauen, Jesus zu ehren, stellt ihn in die Mitte. Nimm nochmal die Sachen weg, die dir sonst so wichtig sind und fokussiere dich mal auf Jesus und sein Reich. Und er sagt, Paulus sagt, ich bin nicht dazu berufen worden, dass ich taufe. Ich bin dazu berufen worden, dass ich das Evangelium verkündige. Wisst ihr, Fokus ist so wichtig. Ja. Fokus, hier steht Fokus drauf. Wir haben das deshalb so als ein Thema genommen. Ja. Fokussier auf Jesus, auf das, was vor ihm gut ist, was von ihm gewollt ist, was heilig ist, was rein ist, was ihn meint. Und lass dich nicht ablenken von den anderen Sachen. Und da, wo der Fokus nicht da ist, lass dich korrigieren. Und darum geht es im Korintherbrief. Lass dich korrigieren vom Heiligen Geist. Nicht von denen, die sagen, ich weiß, wie es geht, nur. Sondern hör doch mal zu, was der Heilige Geist dir sagt, wo er dich anspricht. Und wenn wir jetzt hier so das Büchlein durchlesen und in den kleinen Gruppen austauschen dazu, dann lasst uns das doch mit dem Gewinn machen, dass wir wirklich Veränderung erleben, da, wo wir es brauchen. Dass wir neu fokussiert sind auf Gottes Reich und auf das, was er vorhat mit uns, mit seiner Gemeinde, weil dann was Herrliches entstehen kann. Amen.